Du sprichst davon, dass die Klimafrage immer stärker Thema auch der offiziellen Politik wird. Und zurzeit sind ja tatsächlich die Medien voll von Berichterstattungen im Vorfeld von Kopenhagen. Würdest du sagen, dass praktisch Kopenhagen unter diese Form der technokratischen Problembearbeitung fällt? Und was kann man sich darunter vorstellen?
Also erstmal würde ich sagen, dass es darunter fällt und ich würde vielleicht drei Punkte benennen, die man sich darunter vorstellen kann. Das eine ist eine sehr stark globale Perspektive. Der Klimawandel wird symbolisiert oder definiert als ein Menschheitsproblem, von dem wir alle in irgendeiner Form betroffen sind, wobei in dieser Definition bereits Machtverhältnisse und ungleiche Betroffenheiten verloren gehen. Das wäre ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist die Problemlösung, die aus dieser Problemdefinition folgt. Die Problemlösung setzt im Wesentlichen auf zwei Instrumente. Das eine sind Instrumente der technischen Modernisierung. Das heißt, es soll versucht werden, mittels technischen Innovationen das Problem des Klimawandels in den Griff zu kriegen. Technische Innovationen im Bereich erneuerbare Energien sind überhaupt nicht abzulehnen. Das ist gut, das ist sinnvoll, da wird sehr viel Gutes und Sinnvolles gemacht. Aber es reicht natürlich nicht, um dem Klimawandel zugrunde liegenden Probleme zu bearbeiten. Der dritte Punkt, sind die marktförmigen Mechanismen. Das heißt, der Klimawandel wird vor allen Dingen versucht, mit marktförmigen Mechanismen zu bekämpfen. Das bekannteste Beispiel ist wohl der Emissionshandel, der auf der Idee beruht, dass man eben eine globale Obergrenze für Emissionen festlegt oder Emissionsreduktionsziele festsetzt und dann Emissionszertifikate zuteilt. Und den Handel mit diesen Emissionszertifikaten erlaubt. Die Idee ist, auf diese Art und Weise die Verschmutzung der Atmosphäre zu verteuern und zu innovativen Prozessen, das heißt zu Investitionen in Energiespar oder erneuerbare Energien anzuregen. Das ist ein Problem. Ich meine, das kann im Einzelfall durchaus zu sinnvollen Prozessen und zu sinnvollen Investitionen führen. Aber es ist, glaube ich, ein Problem zu denken, man könne auf diese Art und Weise den Klimawandel als solchen in den Griff bekommen. Und die Erfahrungen, die mit dem Emissionshandel bisher gemacht worden sind, sind wirklich sehr ernüchternd. Es wurden in der Regel in Europa, wo ein Emissionshandelssystem geschaffen worden ist, dort wurden Emissionszertifikate in zu großer Zahl zugeteilt. Das heißt, es wurden eben gerade nicht diese Anreize geschaffen, um in erneuerbare Energien oder in Energiespartechnologien zu investieren, sondern es wurden tatsächlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Unternehmen mit dem Emissionshandel tatsächlich noch ein lukratives Geschäft machen konnten, ohne dass sie entsprechende Anreize hatten, um tatsächlich eben Klimaschutz zu betreiben.
Wenn du sagst, das ist eine spezifische Form auch der Problembenennung, welche alternativen Möglichkeiten gäbe es denn, das Problem als soziales Problem zu konstruieren?
Also man müsste den Klimawandel nicht als ein technisch oder marktförmig bearbeitbares Problem verstehen, sondern man müsste den Klimawandel in der Tat als das verstehen, was er meines Erachtens ist, nämlich eine umfassende Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Das heißt, eine umfassende Krise, wie Gesellschaften mit Natur umgehen und wie sie Natur produzieren, wie sie mit ökologischen Krisen umgehen. Vor allen Dingen in die Krise geraten sind meines Erachtens die fordistischen Produktions- und Konsummuster, also vor allen Dingen der motorisierte Individualverkehr, die Tendenz zu Billigflügen, der hohe Fleischkonsum, die agrarindustrielle Landwirtschaft. Das sind alles Bereiche, in denen sehr viel CO2 oder andere Treibhausgase emittiert werden und die dazu beitragen, dass der Klimawandel das Ausmaß angenommen hat, was er jetzt tatsächlich angenommen hat. Diese sehr emissionsintensiven, diese fossilistischen Produktions- und Konsummuster gehören meines Erachtens auf den Prüfstand. Und das würde bedeuten, man muss sich einfach um andere Mobilitätskonzepte kümmern, man muss andere Mobilitätskonzepte entwickeln, man muss andere Formen der Landwirtschaft entwickeln. Also etwa, man sollte kleinbäuerliche Formen der Landwirtschaft, die deutlich weniger emissionsintensiv sind als jetzt meinetwegen die agrarindustrielle Landwirtschaft, man sollte diese eben fördern. Man sollte versuchen, dass man die Städte auf eine andere Art und Weise gestaltet, dass man Verkehrswege verkürzt, dass man eine Stadt der kurzen Wege schafft. Das sind alles ganz konkrete Ansatzpunkte, wie man den Klimawandel bekämpfen kann. Das ist die Frage der Mitigation, also die Frage, wie kann man den Klimawandel beherrschbar machen? Man kann ihn ja gar nicht mehr aufhalten, so beherrschbar machen, dass er tatsächlich nicht katastrophale Auswirkungen zeitigen wird. Dazu kommen Fragen der Adaptation, die momentan sehr stark im Vordergrund stehen. Das heißt, es wird davon ausgegangen, wir haben es nun mal mit dem Klimawandel zu tun und wir müssen jetzt alle Anstrengungen darauf konzentrieren, uns irgendwie daran anzupassen, um katastrophale Auswirkungen zu vermeiden. Also man unterscheidet in der Klimapolitik immer zwischen diesen beiden Bereichen. Also Mitigation, da geht es ganz konkret darum, Emissionen zu reduzieren, um den Klimawandel also aufzuhalten, abwenden kann man ihn, wie gesagt, nicht mehr so ohne weiteres. Und der andere Bereich ist Adaptation. Man passt sich an einen Klimawandel an, der stattfindet, und man versucht, Gesellschaften so darauf vorzubereiten, meinetwegen dadurch, dass man jetzt kritische Infrastrukturen in Küstenstädten oder kritische Infrastrukturen der Wasserversorgung schützt, oder dass man jetzt neue Konzepte für Wintersportregionen entwickelt, die plötzlich keinen Schnee mehr haben. Das fällt alles unter Adaptation. Natürlich stellt sich das in vielen anderen Ländern außerhalb Europas viel dramatischer dar. Dort geht es jetzt weniger um Tourismusregionen, sondern es geht vielmehr darum, dass man jetzt wirklich ganz grundlegende Probleme der Wasserversorgung, der Landnutzung, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden, ganz konkrete Konflikte, die durch den Klimawandel verschärft werden, in den Griff bekommt. Und das sind eben auch Adaptation-Maßnahmen, die notwendig sind.
Also plädierst du doch für den grünen Kapitalismus?
Ich plädiere nicht für den grünen Kapitalismus. Ich denke, wir müssen sehen, dass der Klimawandel stattfindet. Wir müssen in gewisser Weise damit umgehen. Das heißt, wir müssen sehen, wo wirkt er sich besonders katastrophal aus und was kann man tun, um eben diese Auswirkungen auch einzudämmen und tatsächlich Menschen zu schützen. Das geschieht ansatzweise, es geschieht aber oft auf eine völlig falsche Art und Weise. Und es reicht nicht aus, das ist entscheidend. Wir können uns nicht darauf verlegen, nur uns einen Klimawandel anzupassen. Hier sehe ich auch gewisse Gefahren, etwa was die Klimaforschung angeht. In Deutschland zum Beispiel werden ganz viele Forschungsmittel jetzt in die Forschung der Klimaanpassung gesteckt und Fragen von Mitigation und Veränderung von Produktions- und Konsummustern, um eben den Klimawandel aufzuhalten und um darüber hinausgehend eben auch die Bekämpfung des Klimawandels als eine Frage von sozialer Gerechtigkeit zu betreiben. Die werden so überhaupt nicht mehr gestellt, die werden viel zu wenig gestellt.
Wie müsste man die Frage denn stellen, um die ökologischen Probleme, die sich zurzeit präsentieren auf globaler Ebene, wirklich zu integrieren, eine Kritik der kapitalistischen Form der Vergesellschaftung?
Das würde an das anknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, natürlich ist der Klimawandel ein globales Problem. Es ist etwas, was sehr viele Teile der Erde mehr oder weniger stark betrifft. Für manche bringt es auch Vorteile. Es gibt Regionen, die wärmer werden und dadurch etwa bestimmte Landwirtschaftsformen dann praktizieren können, die bisher nicht möglich waren. Und das kann ja durchaus auch interessant für diese Regionen sein. Aber durchweg sind die Auswirkungen negativ. Insofern ist es ein globales Problem, das man als solches begreifen muss. Aber es reicht nicht, wenn man dieses Problem nur in ganz abstrakten Zahlen, also etwa in der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre darstellt. Es kommt vor allen Dingen darauf an, diese diskursive Schieflage zu beseitigen und zu sagen, der Klimawandel ist außer einem globalen Problem auch ein ganz konkreter Konfliktverstärker für lokale Problemlagen. Das heißt, durch die Art und Weise, wie der Klimawandel wirkt, aber auch durch die Art und Weise, wie er bearbeitet wird, werden lokale Konflikte verschärft. Christine Bauhardt, eine Berliner Politikwissenschaftlerin, hat das jüngst in einem Aufsatz sehr schön dargestellt. Sie stellt Anpassungsmaßnahmen in den Klimawandel dar, die etwa darin bestehen, dass man Staudämme baut. Wenn man Staudämme baut und auf Wasserkraft umstellt, dann ist das erstmal im globalen Maßstab betrachtet eine Reduktion von CO2-Gasen, sofern dafür zum Beispiel etwa Kohlekraftwerke oder andere CO2-intensive Formen der Energieerzeugung ersetzt werden. Aber damit werden wieder andere Problemlagen geschaffen bzw. verstärkt. In der Türkei etwa gibt es Staudammprojekte, die dazu beitragen, dass eben landwirtschaftliche Produktionsformen sich ändern, dass eben von Subsistenzlandwirtschaft zur Cash-Crop-Produktion übergegangen wird. Das heißt, dass die industrielle Landwirtschaft dadurch gefördert wird. Und das bedeutet natürlich, dass andernorts, beziehungsweise dass über dieses Medium der scheinbaren CO2-Einsparung über den Übergang zur Wasserkraft die industrielle Landwirtschaft gefördert wird und damit eben neue Emissionsquellen geschaffen werden. Dazu kommt, dass dadurch auch soziale Verhältnisse sich verändern, etwa Geschlechterverhältnisse in diesem Punkt. Dass eben Form der Subsistenzlandwirtschaft, wo die Arbeit von Frauen als etwas, was eben nicht nur dem Reproduktionsbereich zugeordnet ist, erscheint, zurückgedrängt wird gegenüber Formen der industriellen Produktion, in der traditionell Männer eine viel stärkere Rolle spielen. Und das ist ein Problem, das vielerorts nicht gesehen wird, das aber gesehen werden müsste, um den Klimawandel eben nicht nur als globales Umweltproblem, sondern als eine ganz konkrete lokale soziale Frage zu begreifen.
Das heißt, das ist jetzt die globale und gesamtgesellschaftliche Dimension, das ist der Kontext, in dem der Klimagipfel in Kopenhagen jetzt stattfinden wird. Und viele der Analysen, die du jetzt gerade schon genannt hast, werden in der Form sich nicht in den Positionen der Vertreterinnen der verschiedenen nationalen Staatlichkeiten wiederfinden. Trotzdem sagst du in deinen Texten oder vertrittst immer wieder die Position, dass solche Konstellationen auch die Chance für eine Intervention von links ermöglichen. Stichwort globale soziale Rechte. Also wie glaubst du, wie ist es möglich, jetzt als eine Linke vor Ort zu intervenieren in diese spezifische Konstellation, die sich gerade auf nationaler und internationaler politischer Ebene stellt?
Also ich denke erstmal, dass diese Einschätzung, dass die offizielle Klimapolitik auch Interventionsmöglichkeiten von links bietet, geht natürlich auch zurück auf die Erfahrung, die wir mit den globalen sozialen Bewegungen in den letzten 10 Jahren gemacht haben. 10 Jahre vor der Konferenz in Kopenhagen fand die Konferenz in Seattle, der WTO, statt, die als ein wichtiger Kristallisationspunkt, es war nicht die Geburtsstunde, aber es war eine wichtige Station in der Entwicklung der globalen sozialen Bewegung. Und das war auch eine große internationale Konferenz, eben der WTO. Und an dieser Konferenz hat sie Protest festgemacht. Diese Konferenz kann man insofern als so eine Art symbolische als einen Kristallisationspunkt vom Herrschaftsverhältnis, vom globalen Herrschaftsverhältnis begreifen, der es ermöglicht, diese Herrschaftsverhältnisse auch transparent zu machen und anzugreifen. Und genau das ist vor 10 Jahren in Seattle geschehen. Und hat den Startschuss von einer ganzen Reihe von weiteren Protestereignissen entlang von internationalen Konferenzen gegeben. Also dieser Protest artikulierte sich vor allem gegen die neoliberale Globalisierung und ihre Auswirkungen. Nun steht stärker eben die Klimathematik im Vordergrund, die bisher gerade auch von den globalen sozialen Bewegungen kaum wahrgenommen wurde. Wir haben vor einigen Jahren von der BUKO, von der Bundeskoordination Internationalismus, ein Buch gemacht zur Kritik und Bestandsaufnahme der globalen sozialen Bewegung. Da ging es auch um die Ökologiefrage. Und da hat Christoph Görg einen sehr schönen Beitrag geschrieben. Der war überschrieben mit dem Titel Zurück zum Nebenwiderspruch? Fragezeichen, also die ökologische Frage in den globalen sozialen Bewegungen. Das war damals kein Thema und heute ist es völlig anders. Sie ist ein wichtiges Thema geworden, auch wenn man heute nicht mehr ohne weiteres, so wie vor 10 Jahren noch, von den globalen sozialen Bewegungen sprechen kann. Also, um es zusammenzufassen, diese Ereignisse sind Kristallisationspunkte. Sie sind Punkte, in denen sich bestimmte globale Prozesse nochmal verdichten, globale Prozesse in ihrer Herrschaftsförmigkeit auch aufzeigen lassen und als solche kritisieren und angreifen lassen. Ein weiterer Punkt ist, ich denke, es sind nicht nur die globalen Ereignisse, die dazu beitragen, dass man bestimmte Alternativen auch sichtbar machen kann, indem man gerade diese globalen Ereignisse kritisiert, sondern es sind auch bestimmte Diskurse, die durchaus auch von ihren Ursprüngen gar nicht unproblematisch sind, aber man kann sie in gewisser Weise nutzen. Ich möchte 2 Beispiele benennen. Das eine ist die Veröffentlichung des vierten Sachstandsberichts des sogenannten Weltklimarates, also des IPCC, des International Panel on Climate Change, der schon dazu beigetragen hat, nochmal die Klimafrage ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Das zweite ist der sogenannte Stern Report, der etwa zur gleichen Zeit ein bisschen vorher erschienen ist und der die ökonomischen Kosten des Klimawandels vorrechnet. Das ist beides ganz interessant. Ich finde, sie gehen beide in der Analyse und in der Diagnose nicht weit genug. Sie sind beide natürlich auch Bestandteile dieser problematischen, herrschenden Problemkonstellation, die ich versucht habe zu beschreiben. Und vor allen Dingen Stern setzt natürlich ganz stark auf eine ökologische Modernisierung, auf einen grünen Kapitalismus, mit dem man den Klimawandel in den Griff bekommen kann und mit dem man sich auch an die schlimmsten Folgen des Klimawandels anpassen kann. Das ist problematisch, aber trotzdem haben die in gewisser Weise dazu beigetragen, dass plötzlich das Problem des Klimawandels symbolisch repräsentiert war, und zwar auch im offiziellen Diskurs. Und das eröffnet natürlich auch für kritische Stimmen Möglichkeiten der Intervention. Man wird plötzlich gehört. Man kann versuchen, bestimmte Diskurse zu verschieben. Man kann Inhalte anbringen, die bisher nicht gehört worden sind. Dass das nicht den herrschenden Diskurs zu prägen beginnt und dass sich diese Inhalte dann auch nicht ohne weiteres plötzlich in nationaler oder globaler Politik materialisieren. Das ist eine andere Sache. Aber ich denke, man sollte die Chance nutzen, um versuchen, verstärkt kritische Inhalte einzubringen und wirklich auch dadurch natürlich wiederum die Protestbewegung zu stärken. Ohne diese großen Veröffentlichungen, die es in den letzten Jahren gegeben hätte und die eben da auch von offizieller Seite kamen, eben von Stern und auch vom IPCC, wäre wahrscheinlich die Klimabewegung oder die Bewegung für Climate Justice in der Form, wie wir sie jetzt erleben oder wie sie jetzt im Entstehen ist, nicht so ohne weiteres entstanden.
Ja, dann danke ich ganz herzlich für das Interview.